Du hörst den Podcast von Survival Kompass zum Thema Outdoor, Survival und Bushcraft. Erkenne dein Wildnispotenzial und begleite Martin und Fabian auf ihren Abenteuern.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast hier von Survival Kompass. Wir haben heute Teil 3 vor uns zum Thema Krisenvorsorge, Notvorsorge. Und ich habe hier wieder den Fabian bei mir. Howdy Fabian, grüß dich.
Ja, hallo.
Und ich bin der Martin. Und heute möchten wir uns mit dem Thema beschäftigen. Kommunikation, am Ball bleiben und auch, was wir an Grundausrüstung für Werkzeuge dabei haben sollten. Und dann gehen wir in das Thema rein, was bedeutet denn Bugout und wie sieht so ein Bugout-Bag aus und was gehört alles noch zum Bugout? Aber erstmal noch was Wichtiges. Ab sofort kannst du uns als Hörer mit einer Patreon-Mitgliedschaft unterstützen. Du unterstützt damit nicht nur unsere Arbeit, sondern du bekommst auch erstklassige Geschenke, wie zum Beispiel das Outdoor-Paket oder exklusiven Zugang zum Wildimpuls-Programm. Schau es dir an unter patreon.com/survivalbushcraftpodcast. Und nun weiter zum Inhalt. Fabian, wir wollen mit Kommunikation anfangen oder auch, wie machen wir uns schlau über zum Beispiel verschiedene Notfallsituationen oder auch über verschiedene Krisen?
Ja.
Oder wie können wir auch in Kontakt bleiben?
Ja.
Was fällt denn dir als erstes ein? Was benutzt du denn zum Beispiel, um am Ball zu bleiben? Hörst du da Nachrichten oder gibt es da noch andere Möglichkeiten?
Genau, also Kommunikation auf dem Laufenden bleiben im ganz Allgemeinen ist, glaube ich, elementar für eine jede Notfallsituation. Und dabei ist es total unabhängig, ob es Hochwasser ist, ob es heftiger Schneefall ist oder irgend sowas. Wir können immer wieder in Situationen kommen, wo wir von der Außenwelt abgeschnitten sind. Entweder ist eine Straße nicht befahrbar oder auch ein Strommast wird irgendwie umgeknickt, wir sind irgendwie abgeschnitten. Und da gibt es zum Glück für uns heute im 21. Jahrhundert lebende Menschen sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie wir uns auf dem Laufenden halten können und wie wir an Neuigkeiten kommen können. Und ich persönlich bin natürlich immer am Konsumieren von Nachrichten. Also ich gucke mehrmals täglich verschiedene Nachrichtenportale, sowohl im Inland, manchmal auch im Ausland. Was ist so los? Was ist so los in meiner Region? Und da arbeite ich mich tatsächlich von innen nach außen oder von außen nach innen. Wie man das macht, ist total egal. Aber ich gucke mir die ganz großen News an und schaue mir aber auch regionale News an. Also was ist bei mir im Landkreis los? Was ist bei mir in der Stadt oder auch im Dorf los? Denn manchmal gibt es auch Dinge, die mich beeinträchtigen können, die gar nicht den Weg in, ich sag mal, die großen Headliner der großen Tageszeitungen in Deutschland schaffen oder auch in die großen Nachrichtensendungen auf ARD, ZDF, RTL, Pro7 oder sonst wo.
Ja.
Genau, da höre ich einfach rein, bin offen und versuche auch schon so ein bisschen zu antizipieren, wenn das jetzt passiert ist, was könnte das denn für mich und für mein Leben für eine Konsequenz haben?
Ja, das ist ein guter Punkt, gerade so in die Welt mal zu schauen, wo grummelt's denn gerade so ein bisschen, ne?
Genau.
Und der andere Punkt einfach, was betrifft mich zum Beispiel, ja, wenn bei dir jetzt ein Waldbrand ausbricht, bist du vielleicht betroffen, ne? Ich vielleicht auch hier, weil die Luft einfach zu schlecht ist, um dort noch weiter zu atmen. Und das betrifft natürlich jetzt nicht die ganze Welt. Das wird jetzt nicht in einem riesen Nachrichtenportal kommen, wenn da ein mittlerer oder kleiner Waldbrand ist. Aber in deinen Regionalnachrichten wird es bestimmt kommen. Ne?
Ja, na klar. Ja. Und des Weiteren nutze ich aber auch sehr regelmäßig die Nina. Die Nina ist ist keine Freundin von mir, auch nicht meine Frau. Die heißt anders. Nein, es ist eine Warn-App. Und zwar ist es die Warn-App vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Die haben eine echt gute App. Die gibt es schon seit mehreren Jahren. Man kann da auch tatsächlich ganz, ganz viel Datensammelei ausstellen. Also die ist sehr benutzerfreundlich. Die ist sehr, sehr übersichtlich. Und die hat ganz, ganz tolle Funktion. Man kann nämlich einmal sich eine Karte anzeigen lassen, eine Deutschlandkarte oder ich glaube auch sogar eine Europakarte. Und da kann man sich anzeigen lassen, wo gerade was los ist. Das wird dann so orange schraffiert und man sieht dann genau, wo irgendwie was los sein könnte. Und je dunkler verfärbt das ist, desto größer ist die Auswirkung, die in diesem Gebiet ist. Von dem jeweiligen Vorfall, der da ist. Das ist jetzt ein bisschen merkwürdig beschrieben von mir, aber wenn man sich die App anguckt, wird es relativ deutlich. Man kann aber auch von Anfang an Orte markieren oder festlegen, von denen man ständig auf dem Laufenden gehalten werden möchte. Das kann zum Beispiel sein, du, Martin, lebst in Berlin und du hast vielleicht einen guten Freund oder einen Teil deiner Familie, die in Thüringen oder in Bayern leben.
Ja.
Und du möchtest auch dort Bescheid wissen, was ist da los.
Mhm.
Und da kannst du dir da ganz einfach, ähnlich wie das auch bei Wetter-Apps ist, die Orte einspeichern. Und dann kannst du auch sagen, wie genau oder über was möchte ich alles Bescheid wissen. Dann kannst du nämlich noch so Eskalationsstufen einstellen, dass du über jede Kleinigkeit Bescheid wissen möchtest. Du kannst aber auch sagen, ich möchte dann nur über die ganz, ganz wichtigen Dinge Bescheid wissen. Ich muss jetzt nicht wissen, wenn da jetzt einmal ein Hochwasser ist, wo vielleicht mein Keller überläuft, das brauche ich jetzt nicht wissen. Mhm. Das kannst du dir da selber einstellen und das ist ganz, ganz toll. Funktioniert auch mit den Corona-Regeln, wirst du ständig auf dem Laufenden gehalten. Jetzt anhand dieses aktuellen Beispiels, das uns irgendwie alle noch betrifft, wie da gerade so die Inzidenzen sind und so weiter, aber auch, wenn starker Regen irgendwo ist.
Das klingt auf jeden Fall sehr sinnvoll. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das Riesenthema jetzt auch in Zukunft noch werden wird,
mhm.
gerade auch wegen dem Hochwasser, was wir jetzt dieses Jahr hatten, 2021.
Mhm.
Da hätte man ja, also es gibt kritische Stimmen, dass man das auch ein bisschen mehr hätte vermeiden können, wenn das Warnsystem besser gelaufen wäre.
Ja, genau. Also das muss man sagen, das ist vielleicht der größte Nachteil an dieser App, muss man sagen, ist, dass sie tatsächlich gespeist wird von diesem Bundesamt.
Mhm.
Und wenn das Versagen eben dann auf Behördenebene passiert oder das vermeintliche Versagen, werde jetzt hier in diesem Podcast keine Schuldzuweisung vornehmen, aber wenn es da ein Versagen geben sollte oder auch man nicht schnell genug ist, dann funktioniert eben auch diese ganze App nicht. Aber deswegen nutze ich ja auch andere Möglichkeiten der Informationsbeschaffung. Tausche ich mir auch mit meiner Umwelt aus. Das ist auch immer ganz wichtig.
Na klar, es liegt natürlich immer daran, was geben die Menschen dort ein? Wie bewerten sie zum Beispiel Umwelteinflüsse, ne?
Genau.
Also dann, klar, da müssen wir uns drauf verlassen, wer dann da dahinter sitzt.
Mhm. Mhm.
Ja, auf jeden Fall sinnvoll. Also gerade, dass man auch so eine Nachricht auf seinem Handy natürlich noch kriegt als Push-Notification.
Mhm, genau.
Das ist ja so ein aktives Benachrichtigen, das macht schon Sinn, bevor man sich jetzt den Fernseher einschaltet oder das Radio.
Ja.
Ja, das Radio, da fällt mir gerade ein, wenn nämlich mal der Strom ausfällt oder die meisten Durchsagen werden durchs Radio kommen.
Vermutlich, ja.
Deswegen, ja, so ein Akkuradio oder ein Radio mit einer Kurbel, genau. Das sind wohl die zuverlässigsten. Es gibt sehr viele Solarradios, die speisen sich nicht wirklich gut über Solarenergie. Es gibt natürlich auch ein paar gute, aber viele kommen halt auch, ja, die vielen günstigen sind nicht so besonders. Das muss man, die Erfahrung habe ich gemacht, aber die mit der Kurbel, so ein Ding sollte man immer im Regal haben. Ja, wenn Nachrichten kommen auch und es fällt wirklich irgendwie das ganze Stromnetz aus, die Telekommunikation fällt aus, Fernseher geht nicht mehr, dann werden die Durchsagen auch über das Radio kommen. Ganz klassisch, wie es vor 50, 60, 70 Jahren war, ne? Wo es noch kein Smartphone gab.
Ja, ja, na klar. Und was man da auch machen kann, wenn man jetzt denkt, jetzt muss ich mir ein Kurbelradio kaufen, die kosten überhaupt nicht viel.
Mhm.
Aber wer ein Auto hat, kann sich auch einfach kurz ins Auto setzen, Zündschlüssel rum, Autoradio ein.
Ja.
Ist im Prinzip genau das Gleiche.
Das ist ein guter Punkt, genau. Weil bei den meisten Leute haben ja ein Auto. Und wenn es in der Garage steht, einfach kurz ins Auto schlüpfen und Radio an. Das ist ein guter Punkt.
Genau, dann ist es natürlich auch wichtig, wenn wir uns so ein Radio anschaffen, egal ob Kurbelradio oder batteriebetriebenes Radio, meistens haben die sogar verschiedene Funktionen, woher sie Strom beziehen können.
Mhm.
Diese meisten Radios, die da irgendwo sind, haben sowohl ein Solarpanel als auch eine Kurbel, als auch einen USB-Anschluss und auch noch ein Batteriefach. Also um da wirklich immer auf Nummer sicher zu gehen, dass da irgendwie Strom vorhanden ist, sollte man dennoch auch genug Batterien im Haus haben. Also das sollte irgendwie mit in die Prepper-Liste oder in die Krisenvorsorgeliste beziehungsweise im Keller auch berücksichtigt werden bei der Lagerung, dass man auch immer genug Batterien in verschiedenen Größen, verschiedenen Formaten zur Hand hat.
Unbedingt, ja. Ganz wichtiger Punkt, gerade auch für die Taschenlampe, ne? Wenn der Strom mal nicht geht.
Mhm.
Und Batterien brauchst du immer wieder. Und wenn du sie nicht brauchst, sie lassen sich wunderbar tauschen. Irgendjemand braucht immer Batterien.
Ja, genau.
Was mir noch einfällt, wir haben jetzt zum Beispiel mit dem Kurbelradio angeschaltet, haben eine Information bekommen, aber vielleicht nicht meine ganze Familie. Ja. Wie könnte ich denn mit denen in Kontakt bleiben auch?
Mhm.
Und da fallen mir als erstes so ganz individuell unabhängige Funkgeräte ein. Ich kenne es noch von früher, wir haben da als Kinder so ganz billige Funkgeräte gehabt, ja, die gingen ja nur 20 Meter oder so.
Ja, ja, die Walkie-Talkies.
Aber es gibt ja, genau, die Walkie-Talkies. Aber es gibt ja richtig gute heutzutage zu kaufen, die auch nicht die Welt kosten und die gehen über Kilometer weit. Und gerade wenn du auf dem, nicht in der Stadt bist, vielleicht noch ein bisschen im Dorf oder auf dem Land, da gehen die noch weiter, ne?
Ja.
Und ja, das wäre eine Möglichkeit für mich, zum Beispiel mit meiner Familie in Kontakt zu bleiben, die vielleicht zwar um die Ecke wohnt, aber ich möchte vielleicht gerade doch nicht rausgehen vor die Tür, aber ich muss mich mit denen absprechen. Zum Beispiel, ja, wo treffen wir uns? Oder habt ihr noch genug Essensvorräte? Oder ist irgendwas Not am Mann bei euch? Kann ich euch helfen irgendwie?
Ja, ja.
Also finde ich Funkgeräte hier richtig gut, dass man die zu Hause liegen hat, aufgeladen oder auch eben mit Batterien.
Genau.
Und dann ist man auf jeden Fall schon mal in Kommunikation mit seinen Liebsten, mit der Familie, mit seinen Kumpels, Freunden, Freundinnen und so weiter.
Oder eben auch mit, das ist ein bisschen riskant, warum, kann ich gleich noch im Anschluss erläutern, oder auch um mit Fremden in Kontakt zu treten, denn es gibt auch sehr, sehr gute Geräte, bei denen ich auch die Funkfrequenz einstellen kann. Und wenn ich vielleicht etwas benötige oder etwas habe, was ich eintauschen möchte, aber brauche unbedingt etwas anderes, dann kann ich ja auch einfach mal die Funkfrequenz ein bisschen wechseln und immer mal rumfragen, ob irgendjemand anderes hier auch auf dieser Frequenz, die ich gerade eingestellt habe, auch funkt und mich mit dem vielleicht austauschen. Birgt natürlich das Risiko, dass ich an jemanden gerade, der mich ausräubert, so möchte ich das mal nennen, also der mich, der das nur ausnutzt und einfach nur auf der Suche nach naiven Menschen ist, die um Hilfe suchen. Kann aber auch sein, dass das Gold wert ist. Das muss man dann in der Situation für sich entscheiden, wie sicher man sich auch fühlt. Aber das ist im Prinzip auch eine Möglichkeit, dass man nicht nur mit für sich vertrauten Menschen, sondern eben auch Kontakt nach draußen hält und einfach mal die Funkfrequenzen durchcheckt. Man kann ja auch einfach mal mithören.
Ne? Ja, klar.
Also man hört ja auch vielleicht, selbst wenn man selber nicht spricht, man stellt nur eine Funkfrequenz ein, aber dann hört man vielleicht den Funkverkehr von anderen mit. Sei an dieser Stelle aber hier nochmal ganz ausdrücklich gewarnt, es ist in Deutschland illegal, Funkfrequenzen von Behörden und Rettungskräften mitzuhören. Das steht unter Strafe und wird auch sehr konsequent verfolgt.
Ja.
Also nur nochmal hier als Warnhinweis, versucht das nicht, euch da irgendwie den Polizeifunk irgendwie durchzuhören oder den Funk der Rettungskräfte, sondern es gibt eine ganz, ganz große Funk-Community da draußen, die völlig jenseits des, ich sag jetzt mal, dieser Prepper-Community ist, die sich wirklich nur mit Funken und der Spaß an der Technik und der Freude. Und da macht es schon Spaß, wenn man sich mit diesen Menschen mal austauscht, einfach mal was über diese Technik an sich zu erfahren.
Ja. Ja, ich denke auch, dass das ein großer Punkt sein wird, wenn die Kommunikation mal zusammengebrochen ist. Da werden alle ihre Funkgeräte aus dem Keller holen, die noch welche haben. Und die versuchen in Gang zu bekommen. Ne?
Genau. Der große Nachteil ist natürlich, es gibt ja auch Leute, die haben CB-Funk im Keller oder so. Das braucht natürlich wieder Strom.
Ja.
Und wenn ich jetzt in dieser Notfallsituation bin, wo ich keinen Strom habe, dann müsste ich vielleicht irgendwie den Aggregator anwerfen und ein bisschen Benzin verbrennen, damit ich an Informationen kommen kann. Aber wenn ich genug Benzin hätte, jetzt nur für den Fall der Fälle, dann kann unter Umständen diese Information, die ich bekomme, viel mehr wert sein als das Benzin, das ich verbrauche.
Ja, ja, oder es gibt ja auch andere Möglichkeiten, Strom zu speichern durch Solarenergie und durch Speicherbatterien. Ne? Mhm. Also da gibt es ja Systeme, die schon völlig komplett zusammengebaut zu dir nach Hause kommen. Die kosten zwar ein bisschen mehr, aber das kann schon Sinn machen, da hat man dann wirklich eine 12-Volt-Steckdose. Ne?
Ja.
Okay, Kommunikation, wichtig, das haben wir festgestellt jetzt. Was ist denn noch wichtig? Was sollten wir denn noch im Haus haben? Ja, um zum Beispiel Reparaturen durchzuführen oder um Sachen auch herzustellen, die wir vielleicht noch gar nicht besitzen, finde ich ganz wichtig, dass wir einen guten Werkzeugkasten zu Hause stehen haben sollten, der auch hochwertiges Werkzeug beinhaltet. Ich denke da einfach nur an einen Hammer und an ein paar Nägel, Schrauben, auf jeden Fall was Scharfes, ein Messer, eine Säge und ja, damit wir einfach uns selbst helfen können, wenn mal irgendwas kaputt geht. Ne?
Ja.
Also das richtige Werkzeug finde ich unheimlich wichtig.
Genau. Mir fällt da als allererstes das Messer ein. Das ist für mich das Universaltool schlechthin.
Ja.
Sowohl im Outdoor-Bereich, Survival-Bereich, Bushcraft, aber auch beim Wandern habe ich irgendwie immer dabei. Manchmal sogar auch im urbanen Alltag. Natürlich immer unter Berücksichtigung des geltenden Waffenschutzgesetzes, aber das ist einfach ein Werkzeug, das man in keinem Haus fehlen darf eigentlich.
Ja, genau.
Ansonsten bieten sich natürlich noch so Sachen an wie eine Klappsäge, ein kleines Beil. Es geht hier tatsächlich nicht um großes Bushcraft-Werkzeug, womit ich jetzt eine möglichst große, schöne Schutzhütte, Grubenhaus oder sonst etwas bauen kann, sondern es geht hier um behelfsmäßig für den Notfall.
Ja, mir fällt auch noch einfach so ein Multitool ein, ne? So ein, wo ich wirklich ein Messer habe, einen Schraubenzieher dran habe. Das ist klein, das hat in der Tasche Platz. Ich denke auch noch so an andere Sachen wie, lass mal eine Scheibe kaputt gehen, ja. Ja, da habe ich natürlich mein Panzertape zu Hause, da klebe ich das einfach drüber, ja. Und dann kommt da keine kalte Luft mehr rein erstmal, ne, oder keine Feuchtigkeit mehr.
Panzertape ist ein super gutes Beispiel, denn ja. Ich muss sagen, ich bin da so ein bisschen Panzertape-Fetischist.
Ja, ich auch.
Das gibt es immer mal im Supermarkt, im Angebot, beim Discounter, bei diesen ganzen gängigen Supermarktketten.
Ja.
Und ich komme nicht drum herum, ich muss jedes Mal eine Rolle mitnehmen, auch wenn es schon 5, 6 Stück davon im Keller liegen, aber es ist halt so ideal, um schnell mal etwas zu fixen.
Ja, ich liebe das Zeug auch.
Loch im Tarp, kurz Panzertape drüber geklebt, schon ist es wieder dicht.
Ja.
Schnell mal irgendwas festmachen, Panzertape drumherum, saubere Sache.
Ja, ich packe damit sogar teilweise Pakete ein, weil das einfach so schön fest ist und so stabil. Also ich habe auch immer ein paar Rollen zu Hause hier liegen. Mir geht's genauso wie dir. Ich sehe das auch immer im Discounter irgendwo dann rumliegen. 2 Rollen für einen guten Preis. Und komm, man braucht's halt immer. Und es wird ja auch alle, ne?
Ja, eben, ja.
Ja, was sollte man vielleicht noch so zu Hause haben, um sich zu helfen? Seile, Paracord, irgendwie sowas, ne? Kabelbinder finde ich echt praktisch auch, um Sachen zu verbinden, ganz schnell, ja?
Ja, total.
Und damit dein Werk...
Ja, auch in verschiedenen Größen, Längen.
Ja, genau. Und damit dein Werkzeug scharf bleibt, finde ich auch ein Messerschärfer gut. Oder Schere, Nägel, Hammer, Zange. Das sind so alles Dinge, die sollten im Werkzeugkasten dabei sein. Ja, dadurch kann ich eben so meine Grundversorgung, meine Grundbehausung, meine Wohnung instand halten. Und ich erhöhe dadurch halt eben meine Chancen, dass es mir einfach besser geht. Ne?
Absolut.
Ja, jetzt haben wir über Kommunikation gesprochen und über Werkzeuge. Und diese Sachen, die sollten wir auf jeden Fall mitnehmen, wenn wir wirklich mal unser geliebtes Heim verlassen müssen.
Genau.
Es kann ja sein, das Feuer, der Waldbrand kommt immer näher. Ja, wir müssen unser Haus verlassen, was am Waldrand steht. Es kann sein, wir müssen in der Stadt unsere Wohnung verlassen, weil vielleicht Hochwasser im Anmarsch ist. Und da geht es jetzt darum, was nehmen wir denn jetzt mit? Wie könnte sowas aussehen? Und wie bereiten wir uns denn auch vor, um eben unser Haus, unser Heim zu verlassen? Und mir fällt als erstes natürlich der Fluchtrucksack ein. Was packe ich da zum Beispiel alles mit rein? Was wäre wichtig? Was bereite ich den schon vor zum Beispiel? Also es kann ja auch sein, wow, auf einmal steht das Feuer vor meiner Tür.
Ja.
Dann noch einen Rucksack packen
und
an alles zu denken, ohne Liste. Wow, das wird schwierig.
Ja, genau. Es ist, was man hier nochmal sagen muss, tatsächlich so, dass Notfallvorsorge, Prepping nicht immer nur etwas mit, ich sag das immer so platt, aber ich will es eben verdeutlichen, nicht immer nur etwas mit Konservenhorten und mich möglichst zu Hause einbunkern zu tun hat, sondern manchmal bedeutet es auch, dass man vielleicht sein eigentlich sicheres Heim verlassen muss, um in eine tatsächliche Sicherheit zu kommen. Ich will es mal noch ein bisschen praktischer machen, weil das wahrscheinlich viel, viel mehr Leute betrifft als der Waldbrand oder sowas oder auch als das Hochwasser. Das hat zwar jetzt in diesem Jahr einen ziemlichen Eindruck hinterlassen bei uns in Deutschland, aber ich glaube, das ist nicht so häufig wie das Beispiel, das ich jetzt habe. Denn wir gehen mal davon aus, wir leben in unserem Haus beziehungsweise in unserer Wohnung in einer beliebigen deutschen großen Stadt, in der immer gebaut wird. Ihr wisst es alle, liebe Stadtbewohner, jeder ist genervt von Baustellen und irgendwie hat jede Stadt viel zu viele davon.
Oh ja.
Plötzlich passiert der Fall, der nicht selten eintritt. Eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wird bei Bauarbeiten gefunden.
Ja.
Diese Bombe muss entschärft werden und plötzlich heißt es, das Viertel muss evakuiert werden. Jetzt muss es schnell gehen. Die Bauarbeiten sollen sich nicht verzögern. Alle Menschen sollen schnell raus aus den Wohnungen und werden in Turnhallen, Schulgebäuden oder sonst irgendwo untergebracht.
Ja,
und da bleibt dann nicht viel Zeit irgendwie erstmal zu suchen. Och, was brauche ich denn jetzt und was ist denn jetzt notwendig und so weiter. Deswegen bietet sich allein schon an, so einen Bug-Out-Bag oder Fluchtrucksack, kann man jetzt nennen, wie man möchte, schon vorbereitet zu Hause zu haben. Denn das ist per Definition schon Bestandteil des Bug-Out-Bags. Dieser Rucksack steht fertig zu Hause gepackt. den fange ich nicht erst an zu packen, wenn es soweit ist, sondern der ist bereits vorhanden.
Ja.
Und in diesen Rucksack sollen im Prinzip Dinge rein, die auf meiner Flucht in Anführungsstrichen oder in meinem Rückzug, wir nennen es jetzt, wie wir das wollen, ist völlig egal, wie man das jetzt benennen möchte, sollen Dinge rein, die mir in den ersten Tagen außer Haus behilflich sein können, die für mich notwendig sind, die ich brauche, um irgendwie ja, zurechtzukommen.
Da fällt mir auch ein, die Dinge sind dafür da, um eben dein Überleben auch zu sichern. Es kann ja auch was anderes passieren. Und ich denke zum Beispiel auch daran, ja, was mache ich denn, wenn ich eine Familie habe? Ne? Ich habe noch zwei Kinder und eine Frau.
Ja,
und da haben alle ein Bug-Out-Bag. Ja? Ja, auch die Kids haben einen kleinen. Ne?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Erste Regel beim Bug-Out-Bag, pro Familienmitglied ein Rucksack.
Mhm.
Das ist natürlich kleiner Mensch, kleiner Rucksack, großer Mensch, großer Rucksack. Ja. Warum überhaupt ein Rucksack? Warum reden wir hier von einem Rucksack und nicht von einer Reisetasche oder einfach einem Trolley zum Hinterherziehen oder einem Koffer? Ganz einfach. Der Rucksack hat den Vorteil, du hast die Hände frei.
Ja.
Du hast die Hände frei, du kannst irgendwas noch auf die Hände nehmen. Gerade wenn es mal richtig, richtig schnell gehen muss, du kannst vielleicht dein kleines Kind auf den Arm nehmen, was eben noch nicht so große Schritte machen kann wie ein erwachsener Mensch. Oder vielleicht ist das Wasser schon da und du musst jetzt durch hohes Wasser warten, um irgendwie noch wegzukommen. Aber dein Kind ist vielleicht nur 50 Zentimeter hoch. Das kann natürlich dann nicht durch das hohe Wasser warten, denn dem Kind steht dann das Wasser buchstäblich schon bis zum Hals. Deswegen Rucksack.
Ja.
Rucksack hat auch den Vorteil, ist für längere Strecken, die man mal zurücklegen muss, weil es jetzt vielleicht doch eine größere Krise ist und nicht nur in Anführungsstrichen die Fliegerbombe, ist der Rucksack einfach bequemer zu transportieren als ein Koffer beispielsweise.
Ja, und du kannst damit rennen, ne, mit dem Rucksack.
Genau.
Koffer oder Taschen sind so unbequem zum Rennen. Ein Rucksack, na schön mit Brustgurt und noch ein Beckengurt.
Mhm.
Wenn der richtig, wenn das ein guter Rucksack ist und der gut anliegt an deinem Körper,
genau,
dann ist es wie in so ein Körperteil, dann ist es eins mit dir. Ja, das liebe ich an Rucksäcken. Und damit kann ich schnell laufen, damit kann ich super wandern und ich, wie du schon gesagt hast, ich habe die Hände frei, meine wichtigsten Körperteile fast, um Sachen zu machen. Ne?
Ja. Und deswegen sollte man auch bei diesem Bug-Out-Bag nicht irgendeinen x-beliebigen Rucksack nehmen, den man irgendwo im Keller hat. Natürlich ist das besser, als gar keinen Fluchtrucksack zu haben, keine Frage. Aber man sollte da schon möglichst einen Rucksack wählen, der für die eigenen Bedürfnisse und auch die eigenen Szenarien, das will ich hier auch immer noch mal betonen, wir haben alle unterschiedliche Eindrücke, unterschiedliche Befürchtungen und die sind auch allesamt legitim. Wir wollen hier irgendwie niemandem seine Angst absprechen. Dieser Rucksack muss den Bedürfnissen, die man hat, auch Genüge tun. Und deswegen reicht es oft nicht, wenn man das Werbegeschenk nimmt, sondern man sollte da schon schauen, dass man irgendwie einen guten Rucksack hat, den man vielleicht auch vorher mal Probe getragen hat, mit dem man schon mal eine längere Wandertour gemacht hat, einfach um zu wissen, wie fühlt der sich an?
Ja.
Passt der zu mir? Im Zweifel sich auch professionelle Beratung holen.
Ja.
Das kann sein, indem man tolle Produkttests auf Survival Compass liest. Das kann aber auch sein, indem man YouTube-Videos schaut oder auch in den Fachmarkt geht und sich dort beraten lässt. Wichtig ist, sich eine Inspiration zu holen und da ja nicht irgendwie ein böses Erwachen zu haben. Man läuft 3 Kilometer und dann reißt der erste Riemen oder sowas.
Mhm.
Das wäre dann ungut.
Das wäre heftig. Ich habe noch überlegt, was gehört denn da alles mit rein einfach?
Ja, das ist tatsächlich eine ganz entscheidende Frage. Und ich glaube, das unterscheidet sich auch von je nach Alter des Menschen, der diesen Rucksack mit sich führt, würde ich mal behaupten.
Ja, natürlich nach Alter oder auch nach Ansprüchen oder Bedürfnissen. Ist es jemand, der mit einer Familie unterwegs ist oder ist er solo unterwegs und so weiter. Aber ich glaube, was jeder einfach mitnehmen sollte, ist natürlich Wasser, Essen, Schutz, also eine Plane oder ein Tarp, ne? Oder sogar ein kleines Zelt. Kleidung für kalte Tage oder auch gegen Regen, ne? Poncho und sowas.
Genau. Also man könnte sagen, Erste-Hilfe-Material, ganz wichtig.
Ja.
Batteriebetriebenes Radio mit Reservebatterien.
Ja.
Dann, wir haben in der letzten Folge darüber besprochen, Dokumententasche. Gerade wenn ihr irgendwie nicht wisst, wann geht's zurück in die Wohnung, geht's überhaupt nochmal zurück in die Wohnung und in welchem Zustand ist dann die Wohnung, denkt an das, was wir zuletzt über die Dokumente besprochen haben, packt die auf jeden Fall damit rein. Da müssen nicht immer die Originale drin sein. Es reicht doch, wenn da Kopien oder vielleicht sogar auch am besten Fall beglaubigte Kopien drin sind. Macht ganz, ganz viel aus, wenn ihr euch ausweisen könnt, wenn ihr wisst, worauf habe ich Anspruch und so weiter.
Ja.
Aber auch natürlich, wie du schon gesagt hast, Kleidung, Taschenlampen, Schlafdecken oder Schlafsack, Wasserflasche. Ich bin auch immer der Meinung, man sollte auch so eine Grundverpflegung mindestens für 2 Tage dabei haben. Das müssen jetzt auf keinen Fall Konserven sein, sondern im Bug-Out-Bag soll es wirklich leicht sein.
Ja.
Das kann dann sowas sein wie eine Instant-Nahrung, die in Pulver- oder Granulatsform ist oder getrocknet oder auch gefriergetrocknet, die einfach leicht ist.
Mhm.
Die soll nur für die ersten ein, zwei Tage da sein, damit ich, ja, falls irgendwie die Versorgung doch etwas länger braucht, von Amts wegen, dass ich da trotzdem gerüstet bin.
Mhm. Was mir noch einfällt, ist auf jeden Fall Material zum Feuer machen, ne? Ich muss mir ja irgendwie meine Nahrung vielleicht auch warm machen. Bin vielleicht in den Wald geflüchtet. Und ja, das Wichtigste ist Wasser, Feuer und Unterschlupf, ne? Dass ich nicht auskühle. Und auf jeden Fall auch Werkzeug, ne? Also
ja.
Dein Messer mindestens ein Messer. Ob dann noch das Beil, das ist recht schwer, ne? Und eine Säge Platz haben, das muss man dann selbst entscheiden. Je nachdem, wie voll der Rucksack schon ist und was schon alles drin ist. Aber auch hier nicht drauf verlassen, dass das Messer vielleicht ausreicht, sondern vielleicht noch ein kleines Taschenmesser mit rein oder das Multitool oder beim Feuer nicht nur ein Feuerzeug, sondern auch noch den Feuerstahl mit rein.
Genau. Das ist auch je nachdem wieder, auf welche Situation will ich mich vorbereiten. Geht es mir ausschließlich darum, ich bin jetzt vielleicht schon zwei, dreimal von Evakuierung betroffen gewesen, wenn ich jetzt mich nur darauf vorbereite, die nächstgelegene Turnhalle evakuiert zu werden,
ja,
braucht es keine Säge, da braucht es auch kein Beil. Ich glaube, da sorge ich nur für sehr verwunderte Gesichter, wenn ich dort mit einer Säge und einem Beil auftauche.
Ja.
Aber wenn ich jetzt eben den Fall habe, ich muss weg oder ich will weg, weil ich mich irgendwo in die Wildnis schlagen möchte und dort in sicherer Position warten möchte, dann oder vielleicht, weil ich irgendwo weiter entfernt eine Gartenlaube habe oder ein Grundstück habe, dann empfiehlt es sich natürlich, ein Beil oder eine Säge mitzunehmen, klar.
Ja.
Klappspaten.
Genau. Gerade wenn du dann Feuer machst wegen Feuerholz und so, ne?
Ja.
Ja, genau. Für die Turnhalle ist es eher wichtig, dass du da Nahrung hast und deine richtige Kleidung und was zum Schlafen, ne?
Mhm. Ganz wichtig. Neben den ganzen Sachen, die wir jetzt genannt haben, Hygiene, Notfallapotheke und so weiter, aber auch Werkzeug, Kleidung, denkt auch an eure Kinder.
Mhm.
Und zwar nicht nur Kleidung, Messer für eure Kinder, solche Sachen, sondern Kinder sind Kinder. Und Kinder wollen Kinder sein. Das heißt, die wollen spielen.
Na klar.
Die wollen irgendeine Abwechslung haben. Also packt in den Rucksack der Kinder am besten Spielzeug mit hinein, irgendwas, womit sie sich ablenken können. Die liebste Puppe, das liebste Plüschtier, irgendein Spielzeug, was im Moment angesagt ist bei den Kindern. Das ist ganz, ganz wichtig, dass da immer irgendwas griffbereit ist. Deren Welt ist noch ein bisschen behüteter als unsere. Und das ist für die ganz, ganz wichtig, dass sie etwas haben, um diesen Stress, den es dann in dieser Situation gibt, auch irgendwie zu kompensieren, also kompensieren zu können.
Ja, na klar. Und ich denke auch gerade in so einer Situation, wo die Kinder aus ihrer Wohnung raus müssen, die brauchen noch mehr Sicherheit, ein größeres Sicherheitsbedürfnis wie wir Erwachsene, ist es natürlich ganz wichtig, dass man bei denen nah dran bleibt und immer bei ihnen auf Augenhöhe ist und mit ihnen spricht, was da gerade passiert und dass hier alles seinen Gang geht und dass sie eben sicher sein können, dass es alles klappt. Ne?
Mhm. Genau.
Mhm. Guter Punkt, ja.
Ja, ansonsten möchte ich hier noch eine Empfehlung bzw. eine Warnung rausgeben. Es gibt im Internet, ich habe in Vorbereitung hier drauf mal recherchiert, es gibt im Internet mittlerweile fertige Bug-Out-Bags zu kaufen.
Ja.
Und vor denen möchte ich eindringlich warnen, denn die werden vielleicht gute Gegenstände dabei haben. Viele von den Gegenständen könnten aber auch nicht die Qualität haben, die ihr euch erhofft. Und dieser Rucksack wird auch in keinem Fall allen euren Bedürfnissen entsprechen. Denn das ist, Krisenvorsorge, ich kann es nur immer wieder betonen, ist eine höchst individuelle Sache.
Mhm.
Und ihr könnt euch einen Fluchtrucksack kaufen und vielleicht enttäuscht sein von dem, was ihr bekommt. Oder, das ist noch der schlimmere Fall, ihr denkt, das ist gut, dann tritt die Situation ein und ihr merkt erstmal, wie wenig dieser Fluchtrucksack für euch zu bieten hat. Weil ihr vielleicht in eine ganz, ganz andere Situation kommt. Und dann ist es auch so, dass diese Fluchtrucksäcke, diese vorgefertigten, fertig gepackten und so weiter, auch maßlos überteuert sind.
Hm.
Also ihr zahlt da nicht nur den Materialpreis, sondern ihr bezahlt da auch mit denjenigen, der das gepackt hat. Ihr bezahlt auch nochmal diese Aufwandsentschädigung, diese Arbeitszeit. Ja, macht's einfach nicht. Stellt euch das Ding selber zusammen. Ihr bekommt auf Survival Kompass bei Martin bekommt ihr fertige Packlisten und ihr könnt die euch nach eurem Belieben, euren Bedürfnissen modifizieren, Dinge weglassen, Dinge ersetzen, Dinge hinzufügen.
Ja, ich kenne auch diese Rucksäcke und Die gehen bei 200 Euro los bis 400, 500 Euro.
Das geht noch. Ich habe welche im vierstelligen Bereich gesehen. Oh,
okay. Also da erwarte ich dann aber auch schon ein gutes Messer, ne?
Ja.
Die mit dem vierstelligen Bereich habe ich jetzt noch nicht entdeckt, aber wenn ich jetzt so einen Rucksack hier sehe und der kostet 230 Euro und was da alles drin ist, das haut für mich nicht hin, ja, von der Qualität der Werkzeuge her. Mhm. Und falls du doch so einen Rucksack hast oder dir doch zugelegt hast oder dir zulegen möchtest, dann pack mal alles aus und teste alles mal und arbeite mal damit.
Ja.
Und da wird sich rausstellen, was hat denn das Werkzeug für eine Qualität, ne? Also versuch mal mit dem Messer wirklich was zu schnitzen oder auch mal einen Holzkeil zu spalten.
Ja. Ne?
Also einen Holzstamm zu spalten, einen kleinen Ast oder sowas. Und da wird sich dann noch rausstellen, okay, was hat denn das für eine Qualität? Wie stabil ist denn das und wie robust ist denn mein Werkzeug? Und je nachdem kannst du dich dann eben auch auf das Werkzeug drauf verlassen oder du bist aufgeschmissen. Ne? Also das ist wirklich so ein zweischneidiges Schwert, diese Fluchtrucksäcke. Ich bin auch kein Fan davon. Ich mag es auch lieber Einzelausrüstung anschauen, testen ausgiebig, mitnehmen, mit rausnehmen in den Wald, ins Feld, richtig nutzen, ein halbes Jahr lang. Und dann kann ich auch ein Urteil darüber aussprechen, wie sinnvoll und wie robust und wie qualitativ hochwertig dieses Werkzeug dann ist. Ne?
Ja, genau so ist es. Ja, wir haben unseren Fluchtrucksack fertig. Wir haben ihn uns zusammengestellt nach unseren Bedürfnissen und nun wollen wir weg. Nichts wie raus aus der Stadt. Nichts wie raus aus dem Dorf, nichts wie raus aus der Gegend, in der wir leben. Aber es reicht uns irgendwie nicht, diese Strecke zu Fuß zu überwinden, weil sie vielleicht doch etwas größer ist, weil wir vielleicht etwas weiter weg wollen. Stichwort Bug-Out-Vehikel, so haben wir das jetzt mal genannt.
Ja.
Was bietet sich da an? Was bietet sich nicht an? Was versteht man darunter?
Ja, also ich verstehe unter dem Bug-Out-Vehikel, in Englisch wird das auch BOV genannt, die Abkürzung dafür. Und ich würde sagen, das ist mein Fluchtfahrzeug. Ja. Ja, jetzt denkt vielleicht jeder an sein Auto. Ich denke auch sofort an mein Auto, weil da kriege ich die ganze Familie rein. Aber irgendwie habe ich sofort im Kopf auch, wow, was ist, wenn mein Benzin alle ist?
Ja. Oder was ist, wenn Straßen gesperrt sind?
Ja, wenn die Straßen voll sind, ich wohne in Berlin und ich komme hier nicht mehr raus, da bringt mir ein Auto gar nichts. Ja, da kann ich das voll gepackt haben mit allem Zeug, was ich hier so habe, um gut zu leben, vielleicht im Wald oder irgendwo anders. Aber ich komme ja nicht raus.
Das ist richtig. Man sieht das immer ganz toll. Man sagt immer, ja, diese ganzen Katastrophenfilme aus Hollywood, das ist alles überzogen und übertrieben, aber wir gucken es so gern wegen dem Spektakel. Aber achtet mal darauf, ihr habt sicherlich alle schon mal irgendeinen Katastrophenfilm gesehen, egal welchen, egal ob es da um Vulkane geht, die ausbrechen, um Flugzeugkatastrophen, um Hochwasserüberschwemmungen, ganz egal. Mhm. Ihr werdet immer Szenen sehen, wie in Großstädten der Verkehr lahm liegt, Menschen mit gepackten Autos, am besten noch auf dem Dach, Dachgepäckträger, den halben Hausstand draufgebaut und die Autos stehen auf den Straßen und kommen nicht vorwärts. Irgendwann steigen die Menschen entnervt aus den Autos aus und verlassen die. Und genau das ist eben die große Gefahr beim Auto. Vor allem, wenn ich irgendwo in einer Großstadt lebe, jetzt wie du, Martin, in Berlin, das ist nun der Extremfall, wo es auch schon an, ich sag mal, Montag früh oder Freitagnachmittag schon ein Desaster ist, mit dem Auto von A nach B zu kommen. Mhm. Wie wird das erst sein, wenn tatsächlich mal die große Katastrophe eintritt?
Ja, also in der Großstadt und wenn du dann in der Mitte dieser Stadt wohnst, da sehe ich richtig schwarz. Also Also ich kenne den Feierabendverkehr hier in Berlin. Selbst da ist schon wirklich hässlich. Es macht keinen Spaß. Und dann noch, wenn die Leute in Panik sind, da geht gar nichts mehr. Ja. Also ich habe vielleicht noch ein bisschen Glück. Ich wohne außerhalb von der Innenstadt. Aber selbst hier, selbst da ist es auch schon kritisch. Ja, ich mache mir da auch schon Sorgen. Aber was gibt es denn noch? Also ich stelle mir jetzt zum Beispiel vor, ich wohne auf dem Land. Da macht natürlich ein Auto Sinn.
Ja.
Vielleicht habe ich sogar einen Offroad-Jeep. Oder ich habe einen Camping-Van in der Garage noch stehen, ne? Oder ich habe meine Familienkutsche, da kann ich natürlich los und dann würde ich mir aber auch Straßen suchen, wo ich so vermuten würde, da wird wenig Verkehr sein. Ja, ich würde nicht die hauptbefahrenen Straßen nehmen. Ja, und was ist, wenn ich vielleicht sogar alleine bin, ich habe gar kein Auto? Naja, dann schnappst du dir dein Fahrrad. Ja, das kann auch wirklich eine tolle Sache sein, gerade auch in der Innenstadt, um da rauszukommen erstmal.
Ja, oder ein Motorrad. Ja, das ist so der Kompromiss aus Auto und Motorrad. Du hast die Schnelligkeit des Autos, aber die Wendigkeit des Motorrads und bist relativ fix.
Genau, du hast zwar wieder auch Kraftstoffverbrauch, ne? Das ist klar, Zwar nicht so viel wie bei einem SUV oder sowas, das ist definitiv geringer. Mhm. Beim Fahrrad habe ich natürlich den Vorteil, ich habe keinen Kraftstoffverbrauch. Ich bin der Antrieb sozusagen als Mensch. Mhm. Ich habe aber noch eine coole Sache, die ich mal gelesen habe, zum Beispiel ein Pferd.
Ja.
Ich finde ein Pferd richtig gut, wenn man reiten kann und ein Pferd hat natürlich. Aber
ja.
Hey, ein Pferd, das frisst Gras überall, ja. Und ja. Dann kann ich mit dem Pferd hier durch den Wald marschieren und reiten. Und da bin ich richtig schnell mit, ne? Wenn ich das
absolut
alles kann, natürlich.
Absolut, ja, ja. Das ist ein ganz toller Einwurf. Und daran habe ich gar nicht gedacht. Aber ja, wenn du irgendwo auf dem Land wohnst, und ich wohne hier in einer Gegend, in der tatsächlich das Verhältnis Mensch-Pferd, ich glaube, das ist hier in der Gegend, in der ich lebe, hier in Sachsen, vergleichsweise hoch. Also hier haben sehr viele Menschen Pferde. Alleine in meinem Bekanntenkreis haben, glaube ich, 2 von 10 Leuten ein Pferd.
Ja.
Oder kümmern sich um ein Pferd, das ist ja meistens dann nicht das eigene, aber sie haben irgendwie Zugriff darauf. Und sind wir mal ehrlich, wenn wirklich die Katastrophe einsetzt, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute ihre Tiere vernachlässigen und die vielleicht auch zurücklassen irgendwo und sich erstmal nur um sich selber kümmern. Und wenn dann irgendwo ein Gehöft verwaist ist und ich finde da ein Pferd und ich kann vielleicht mit Pferden umgehen oder ich kenne dieses Pferd sogar, weil es mein Pflegepferd ist oder so. Ich glaube, es wird einem niemand übel nehmen, wenn man in so einer wirklichen extremen lebensbedrohlichen Notsituation. Ich rede jetzt nicht davon, wir klauen einfach mal über Nacht das Pferd von jemandem, sondern wenn man in dieser Notsituation das Pferd mitnimmt, so möchte ich es jetzt mal ausdrücken.
Ja, sich ausborgt.
Genau, ja. Man rettet ja auch das Pferd.
Na klar, ist ja im Sinne des Besitzers auch dann.
Ja, genau. Wir bringen es natürlich zurück.
Na klar. Ja, interessant. Ich finde auch noch wichtig, wenn man jetzt ein Fahrzeug auswählt, nach was würde ich denn das auswählen, wenn ich jetzt los müsste? Also ich habe da jetzt in meiner kleinen Liste zum Beispiel stehen, ich brauche ein Fahrzeug, was geringe Wartungsarbeiten hat. Ja? Am besten ein Fahrzeug, wo ich auch mal Offroad fahren kann. Also der Sportwagen, mit dem Sportwagen komme ich nicht über den Waldweg. Ja?
Nee.
Mit meinem Porsche oder sowas. Mhm. Kraftstoffverbrauch ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Ja? Also ein SUV, der irgendwie 20 Liter verbraucht auf der Autobahn, das könnte schwierig werden. Ja?
Ja.
Also ein Auto mit einem geringen Kraftstoffverbrauch ist schon echt gut. Weil darum werden sich viele Leute, naja, dann streiten vielleicht.
Ja.
Oder es wird knapp einfach. Naja, weil die Versorgung vielleicht abgeschnitten ist von Kraftstoff. Mhm. Was kann ich denn noch zuladen in mein Fluchtfahrzeug? Ja.
Ja.
Klar ist, auf dem Fahrrad kann ich natürlich nicht so viel zuladen wie in den Familienvan.
Ja, das ist richtig.
Und ja, was gibt es noch für Zubehör? Ich denke da vielleicht auch an ein Dachzelt, Dachgepäckträger oder vielleicht hast du noch einen Hänger oder ja, wie kann ich mein Auto da noch weiter ausstatten, um eben so komfortabel wie möglich hier zu reisen.
Genau.
Oder auch dann irgendwo zu campieren.
Ja. Ähnliches gilt natürlich auch für das Fahrrad. Also wir machen jetzt so ein bisschen hier die Front auf, Fahrrad versus Auto. Aber natürlich hat auch das Fahrrad seine Vorteile. Du bist zwar nicht so schnell, aber du hast eben nicht diesen Kraftstoffverbrauch. Du bist nur abhängig von deiner eigenen körperlichen Verfassung. Das könnte auch nachteilig sein, ne? Wenn du schon 2-3 Tage unterwegs bist, dann wirst du schon merken, wie das langsam in die Knochen geht gerade und auch in die Muskulatur, gerade wenn du das vielleicht nicht gewohnt bist.
Oh ja.
Das wäre dann mit einem Auto dann doch komfortabler. Aber du hast auch beim Fahrrad die Möglichkeit, noch diverse Anbauten vorzunehmen. Du kannst einen Anhänger daran machen. Dann bist du zwar nicht mehr so geländegängig, aber du könntest auch einfach Taschen, diese Gepäckträgertaschen, so möchte ich das mal nennen, oder auch eine Tasche vorne am Lenker. Es gibt auch Taschen, die macht man um den Rahmen drumherum mit Klett. Funktioniert da einiges. Ansonsten Kabelbinder und Panzertape, wir haben es schon gesagt, sind Gold wert. Da gibt es auch Möglichkeiten, seine Fahrräder zu modifizieren.
Ja.
Das Fahrrad hat eben auch noch den Vorteil, das ist für die meisten Menschen wahrscheinlich einfacher zu warten als ein PKW. Die wenigsten von unseren Zuhörern und auch wir beide, ich spreche da glaube ich für uns beide, sind nicht in der Lage, unser PKW zu reparieren, wenn wir jetzt irgendwo einen Motorschaden oder irgendwas haben oder das Auto bleibt liegen und wir wissen jetzt nicht, wir können jetzt keine Diagnose erstellen, woran liegt das jetzt?
Ja.
Ich glaube, wir beide sind noch in der Lage, das Rad zu wechseln und dann hört es vielleicht nochmal Starthilfe zu geben, ne, zu überbrücken, aber ich glaube, dann hört es schon auf.
Ja.
Wenn man sich natürlich auskennt und man ist Kfz-Mechaniker oder man ist Hobbyschrauber, dann das ist sowas und das haben wir in der letzten Folge immer wieder betont. Wissen, Know-how, Skills, das ist wichtiger als jedes Equipment. Das kann wirklich den Unterschied machen, ob ich mich für ein Auto oder ob ich mich für ein Fahrrad entscheide. Und wenn du die Skills hast und dein Auto reparieren kannst und du vielleicht noch ein älteres Modell hast, das irgendwie einfacher zu warten ist, weil du nicht so viel Elektronik und nicht so viel Plastik am Auto hast,
ja
dann go for it. Nimm das Auto, dann bist du damit perfekt ausgerüstet. Aber ich glaube, der Otto-Normalmensch wäre besser beraten, wenn er sich zumindest in der Stadt ein Fahrrad schnappt.
Ja, oder gibt es ja auch die Möglichkeit, man hat sein Auto vielleicht auch draußen irgendwo stehen. Ne? Wenn man vielleicht schon so Vorkehrungen getroffen hat, ja, mit dem Fahrrad dann dahin fahren und von da dann mit dem Auto weiter oder sowas, gibt es ja vielleicht auch.
Ja, dann müsste das Auto aber die ganze Zeit da stehen. Auch im Falle der Nichtkatastrophe ist dann eben die Frage, ob das gleich anspringt.
Ja, genau. Also ich dachte mir vielleicht so, naja, ich habe jetzt schon irgendwie was gehört in den Nachrichten und habe kein gutes Gefühl dabei. Ja. Und fahr schon mal das Auto vor die Stadt vielleicht.
Ja, das kann sein.
Ginge ja auch. Ja. Aber du hast vollkommen recht mit dem Auto und der Wartung. Das ist ein ganz großes Problem heutzutage, dass diese Autos, ich sehe es ja auch bei meinem Auto, da ist alles zugebaut, da kommst du nirgendwo mehr ran. Ne? Mhm. Die ganze Technik, da blickt keiner mehr durch. Wenn ich aber an früher denke, ja, wie die Autos früher waren, der Käfer, der Trabi und was es alles gab, ja, da hast du wirklich den Zylinder gesehen, da war der Vergaser, hier war der Keilriemen, da war die Lichtmaschine und das war für mich ein logisches Zusammenspiel. Ja, ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt. Das war so ein bisschen die größeren Autos, das waren auch nur aufgebaut wie so ein Moped, ja, bloß mit größeren Zylindern und ein bisschen mehr PS. Aber da konnte man auch selbst Hand anlegen. Heutzutage, boah, da fühle ich mich richtig hilflos, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Also zu so einem alten Auto, ja, wenn du mir so einen alten VW Golf 1 oder einen Trabi vor die Tür stellst, da kann ich dir schon viel mehr zu sagen, wo vielleicht der Fehler sein könnte.
Mhm. Ja.
Ja, gut. Jetzt haben wir besprochen, wie wir vielleicht rauskommen aus der Stadt. Jetzt ist es aber auch wichtig, wohin gehen wir denn? Mhm. Und ich bin der Meinung, wir sollten uns auch einen Bug-Out-Plan machen.
Ja.
Also, für mich ist ein Bug-Out-Plan ein gut durchdachter Plan, um eben mich und meine Familie von Punkt A nach Punkt B zu bringen.
Genau.
Und hier auch wieder die Vorarbeit, wo geht's denn hin? Ja. Wo fahren wir denn lang? Wie fahren wir denn vielleicht sicher auch dahin?
Ja.
Und was erwartet uns dann dort?
Das ist absolut richtig und das ist genauso wichtig wie alle Punkte, die wir rund um dieses Thema Bug-Out jetzt zuvor besprochen haben. Denn Flucht ist das eine und rauskommen, aber das andere ist auch irgendwo ankommen.
Mhm.
Und es bringt uns nichts, wenn wir irgendwie, wir nehmen wieder das Beispiel Berlin, wenn wir Berlin verlassen, fahren weiter und landen dann in Brandenburg an der Havel und merken, oh, hier ist es ja gar nicht besser als in Berlin, sondern hier ist ja vielleicht genau das gleiche Problem. So, und deswegen sollte man sich in Nicht-Krisenzeiten schon mal ganz genau überlegen, auf welche Krise bereite ich mich vor, sondern wenn ich damit rechne, dass ich mein Domizil verlassen muss, wo vermute ich Sicherheit? Ich sage deswegen vermute ich, weil wir es in der Krise einfach nicht wissen. Also es gibt so regional begrenzte Sachen, da weiß man, okay, wenn das jetzt eintritt, dann wird das dort wahrscheinlich nicht sein. Beispiel, neben meinem Wohnort oder in der Nähe meines Wohnortes ist eine große Chemiefabrik. Dort gibt es eine Explosion, ein großes Feuer und das Gebiet hier drumherum ist jetzt kontaminiert mit giftigen Gasen oder sowas. Ich muss jetzt irgendwie hier weg, ich kann mich hier nicht länger aufhalten, weil meine Lebensmittel in der Wohnung zu knapp werden. Ich kann mich noch in mein Auto setzen, die Straßen sind nicht sehr voll, ich wohne hier in einer ländlichen Gegend. Ja, aber wohin? So, und dann weiß ich schon, okay, wenn ich mir jetzt einfach die nächstgrößere Stadt suche, die irgendwie 100 Kilometer weit weg ist, dann wird das Problem da nicht sein. Aber wir wissen ja nicht, es können ja auch ganz andere Krisen kommen. Ne? Das Beispiel Tschernobyl, als 1986 es diesen großen Reaktorunfall gab. Oder auch wie die Menschen in Japan mit Fukushima, die wahrscheinlich einen viel, viel größeren Impact hinterlässt und auch einen viel, viel größeren Wirkungsradius hat, als einfach nur die Chemiefabrik, in der ein Feuer ausbricht. Und dementsprechend ist es wichtig, dass man sich Gedanken macht, wo könnte ich vielleicht unversehrt bleiben von der Situation.
Ich denke auch, da macht vielleicht sogar Sinn, dass man sich zwei Locations sucht oder sogar mehr.
Mindestens, ja.
Ja. Bei mir ist es zum Beispiel meine Familie in Thüringen. Da würde ich auf jeden Fall hinfahren. Das ist auf dem Berg oben.
Ja.
Da habe ich kein Hochwasser zu befürchten zum Beispiel. Da weiß ich, da ist der Öltank der Heizung voll und da ist genug Platz, dass da wirklich die ganze Familie auch über einen längeren Zeitraum schlafen und wohnen kann. Und vielleicht hast du ja auch eine Gartenlaube irgendwo, die sich dann anbietet, dorthin eben zu fahren. Oder man hat vielleicht noch ein Ferienhaus irgendwo, viel weiter weg und kann dorthin ausweichen. Und da ist auch wieder wichtig, dass du eben deine Location, die du jetzt als Ziel gewählt hast, auch dementsprechend immer vorbereitet hast. Also zum Beispiel mit Vorräten, mit Kraftstoff, wie komme ich da an Strom? Und dass ich da vorher eben auch schon einen Plan mache.
Ne? Ja.
Was mache ich? Wie ist mein Ablaufplan? Mit welchem Fahrzeug fahre ich? Ja. Wie gelange ich dorthin? Also wie viele alternative Routen habe ich denn noch auf meinem Schirm?
Ja.
Und gebe ich meiner Familie auch Bescheid oder weiß auch meine Familie oder meine Angehörigen, meine Freunde, dass ich dort auch dann bin?
Mhm.
Oder vielleicht trifft man sich auch sogar dort. Ja. Also hier auch wieder das Thema Kommunikation. Wie spreche ich mich denn dann ab, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Stadt verlassen muss und meine Familie lebt hier aber auch und wie treffen wir uns? Also dass jeder vielleicht diesen Plan dann auch hat und sagt, guck mal, das ist der Plan, wenn es jetzt leider losgehen muss.
Genau. Ich denke auch, es ist wichtig, dass man sich immer einen Plan B auch noch in der Hinterhand behält. Also dass man nicht nur einen Fluchtplan hat, sondern
unbedingt.
Vielleicht sogar auch für je nach Situation verschiedene Fluchtpläne. Und das kann einmal sein, ich verlasse meine Wohnung, mein Haus, mein Ort einfach nur in den nächsten Wald oder in die nächste Schrebergartensiedlung, wo ich vielleicht einen Garten habe. Und es kann aber auch sein, dass ich einfach die nächstgrößere Stadt anpeile. Das kann sein, dass ich ein anderes Bundesland anpeile. Kann aber auch sein, dass ich tatsächlich sage, ich suche mir schon mal einen benachbarten anderen Staat aus, also ein anderes Land. Wenn ich jetzt beispielsweise an der bayerisch-österreichischen Grenze beziehungsweise deutsch-österreichischen Grenze lebe, suche ich mir vielleicht eine Stadt oder einen Ort in Österreich aus, der vielleicht nicht davon betroffen ist. Oder dass ich von Schleswig-Holstein schnell nach Dänemark komme oder eben wo auch immer ich lebe. Das kann auch eine Möglichkeit sein.
Na klar. Ja. Ja, jetzt haben wir den Bugout-Plan besprochen und wir haben es jetzt gerade schon erwähnt, es ging ja auch schon um die Bugout-Location.
Genau.
Also, wie ich gerade noch gesagt hatte, dass die eben auch vorbereitet ist.
Ja.
Ja, es bringt mir nichts, wenn ich da eine Gartenlaube habe. Da war ich 3 Jahre nicht und da geht kein Wasser oder ich habe keine Möglichkeit, dort Feuer zu machen oder irgendwas. Mhm. Das heißt, auch um die Bugout-Location muss ich gekümmert werden, dass ich dort eben auch genug Vorräte habe, Werkzeuge habe, Trinkwasser habe. Ja. Also das macht total Sinn, sich auch darum dann zu kümmern.
Oder dass ich sie zumindest kenne. Man könnte ja auch vermuten, man hat jetzt keine feste Location, die man schon vorbereitet hat. Das wäre natürlich ideal. Aber es kann ja auch sein, wir fassen den Plan, Hauptsache hier raus.
Ja.
Erstmal egal wohin, Hauptsache hier raus. In Land XY wird es schon besser sein. Kann ja sein, dass es diesen Plan gibt.
Ja.
Dass ich aber dort wenigstens schon mal war. Dass das nicht so ein imaginärer Plan ist, der in meinem Kopf entsteht im Sinne von, ach, da wird es schon besser sein, sondern ich muss ja auch das vor Ort kennen. Das heißt, ich muss da schon mal gewesen sein. Ich muss wissen, ist das, was ich mir hier überlegt habe, lohnt sich das überhaupt? Also ist das wirklich so, wie ich mir das vorstelle? Ist auch der Ort, den ich ansteuere, so wie ich ihn mir vorstelle? Oder ist dieser ganze Plan, den ich habe, irgendwie basiert der nur auf Google Maps und Google Pictures, weißt du? Deswegen finde ich immer ganz wichtig, das ist jetzt so eine Mischung zwischen dem Bugout-Plan und Bugout-Location, du musst auch die Strecke kennen. Das heißt, in Nicht-Krisenzeiten diese Strecke mehrfach abfahren. Vielleicht auch mal Alternativrouten suchen und die auch schon mal abfahren, dass man das kennt, dass man da zumindest schon mal gewesen ist, dass man nicht erst navigieren muss und wo ist denn das jetzt hier und wie finde ich das jetzt und jetzt stecke ich hier fest, sondern dass man da auch, wie ich schon gesagt habe, dass man Plan B hat und dass ich eben auch diese Location, die Stadt, den Ort, das Land, dass ich das irgendwie kenne, dass ich die Menschen kenne.
Ja, apropos navigieren, ne? Du hast gerade wieder einen wichtigen Punkt angesprochen. Es kann auch sein, das GPS fällt mal aus oder dein Smartphone ist einfach nicht mehr komplett geladen oder die Autobatterie schafft es nicht mehr oder du bist ja sogar gar nicht mit dem Auto unterwegs. Hier kommen wir wieder auf den Punkt, den wir ja die ganze Zeit in unseren ganzen Teilen hier ansprechen bei der Krisenvorsorge, Notvorsorge, Skills, Know-how und Wissen. Also wer das noch nicht gemacht hat, versuch mal mit einer Karte zu navigieren. Ja, wir sind ja alle, ich sehe es selbst bei mir, es ist einfach so, wir sind alle Navigationsgerät abhängig. Keiner navigiert ja noch mit einer richtigen Karte heutzutage. Ja. Na, wie Oma und Opa früher, wo Opa gefahren ist, Oma hatte die Karte
auf dem Schoß
und man hat sich trotzdem verfahren. Oder es gab Streit im Auto, ne, und so weiter. Aber trotzdem, es ist total wichtig, dass man das auch nochmal macht. Einfach mal machen. Einfach mal eine Karte in die Hand nehmen und mal nach einer Karte laufen, ohne das Smartphone.
Ja.
Es ist auch nicht schwer. Und ich glaube, dass es jeder schafft und schnell auch begreift. Und es kann manchmal einen wirklich den Popo retten dann.
Ja, absolut. Du hast jetzt gesagt, du fährst zu deinen Eltern. Das wäre so dein Plan und so weiter. Es könnte natürlich auch der Fall sein, dass ganz ambitionierte Leute sagen, ich will erstmal Hauptsache weg von der Zivilisation. Ich will gar nicht in eine andere Zivilisation, sondern ich möchte nur raus. Ich möchte raus in den Wald. Ich werde das schon schaffen. Wir haben Sommer in dieser Krise und ich gehe in den Wald. Das wird schon irgendwie funktionieren. Wie siehst du das? Siehst du das als realistisch oder wie schätzt du das ein? Ich meine, wir sind ja jetzt beide so halbwegs vom Fach. Wir haben beide schon mal draußen geschlafen. Wir kennen so ein bisschen die deutschen Wälder.
Ja, also ich sag mal, für mich jetzt, wenn ich solo unterwegs wäre, wäre das nicht das Problem. Ja. Problematisch wird es dann mit der ganzen Familie, die das vielleicht nicht kennt. Mhm. Also meine Familie kennt jetzt auch Camping. Ja, wir waren selber schon oft campen. Die kommen da zurecht, wenn wir im Zelt schlafen. Mhm. Und jeder, der jetzt zum Beispiel mal campen war und weiß, ah ja, da ist natürlich alles ein bisschen anders. Von der Wasserversorgung, von der Hygiene, vom Essen her, da ist einfach alles anders und auch schwieriger.
Ja.
Aber es macht auf jeden Fall Sinn, das in Angriff zu nehmen, weil es ist immer ein Zwiespalt, so ein bisschen in eine Stadt zu fahren auch wieder, weil eine hohe Bevölkerungsdichte oder wo viele Menschen leben, ist das Risiko auch höher, dass was passiert.
Ja.
Dass Panik ausbricht, dass Leute sich nicht mehr an Gesetze halten und das kann einen unheimlich viel Angst machen. Da kann der Wald eine viel, viel bessere Möglichkeit sein, auszuweichen.
Mhm. Sofern man sich eben in diesem Wald auch zurechtfindet, ne? Stichwort Orientierung, Stichwort Ernährung, Stichwort Unterschlupf und so weiter.
Ja, also ich würde das jetzt keinem empfehlen, der noch nie im Wald war oder der noch nicht einmal im Wald geschlafen hat. Das würde ich nicht machen, auch gerade wenn vielleicht sogar, wie du es gerade gesagt hast, Orientierungslosigkeit dann herrscht oder die Gefahr hoch ist, dass man sich verläuft. Mhm. Das wäre natürlich noch schlimmer am Ende.
Ja.
Ja. Und wenn man dann nicht weiß, wie man sich versorgt oder auch seine Familie, wenn man zu mehreren Personen unterwegs ist, dann wird es natürlich noch kritischer, die Situation. Und das muss man vermeiden dann.
Ich stelle jetzt mal eine These auf und wir können ja jetzt zum Abschluss dieser Folge auch diese These nochmal besprechen. Vielleicht sind wir auch da einer Meinung, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber das ist ja auch eine Frage an unsere Zuhörer da draußen, wie die das sehen und wie die das einschätzen. Aber ich behaupte, dass wenn wir tatsächlich so eine große nationale Krise oder auch vielleicht globale Krise, internationale Krise bekommen sollten, dass wir dann in Deutschland erleben werden, dass unsere Wälder voll sein werden.
Ja.
Also wir werden nicht dieses Phänomen erleben, ich gehe jetzt in den Wald, schlage mich da 5-6 Kilometer rein und dann bin ich dort alleine. Sondern ich glaube, es wird so sein, dass wir sehen werden oder dass das Phänomen eintreten wird. Wir können es natürlich jetzt schlecht belegen, schlecht irgendwie nachverfolgen, weil wir zum Glück, muss man ja sagen, auf Holz klopfen, nicht in der Situation sind. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen auf die Idee kommen werden, Hauptsache raus.
Mhm.
Ich mache den Selbstversorger und ich gehe in den Wald. Aber ich glaube, unsere Wälder werden dann laut und voll.
Also die Gefahr besteht auf jeden Fall, weil ich glaube, dass jeder irgendwie noch ein Zelt im Keller liegen hat und viele auch campen gehen. Camping ist auch ein großes Hobby der Deutschen.
Mhm.
Und viele kommen auch so gut zurecht. Es gibt auch viele, gerade auch durch die Corona-Krise noch jetzt, die sich einen Wohnwagen zugelegt haben oder einen Wohnwagen-Anhänger, einen Caravan, dass die damit auch nicht in die Stadt fahren, sondern die werden damit natürlich aufs Land fahren und in die Wälder und dort dann auch stehen. Also wir werden ja auch nicht nur Zelte haben in den Wäldern oder auf dem Land, sondern wir werden da auch viele Autos haben. Ja, und da werden sich vielleicht auch kleine Camps bilden oder Gruppen oder sowas. Also ich kann mir echt gut vorstellen.
Mhm. Ja.
Du hast gerade auch noch, vielleicht als letzter Punkt noch angesprochen, dass man dort auch länger bleibt und sich versorgt. Da ist mir noch eingefallen, wenn du jetzt natürlich ein Stück Land hast, irgendwo draußen, und du musst dort länger bleiben, dann ist natürlich ein mega Vorteil, wenn du dort Wasser hast, Ackerland hast, ja, und da selbst dich versorgen kannst, auf Dauer.
Mhm.
Also sowas ist natürlich Gold wert. Ja, da geht es dann wieder darum, ja, wie mache ich das als Selbstversorger? Was baue ich denn an für Gemüse? Wie fange ich an? Also auch da wieder das Wissen und das Know-how einfach aufsaugen, sammeln. Es wird einem vielleicht irgendwann mal eine viel angenehmere Zeit bringen als manch anderen Menschen dann.
Ja, ja.
Toll, Fabian. Wir haben jetzt Bug-Out-Plan. Wir haben geklärt das Bug-Out-Vehikel. Wir haben geklärt die Bug-Out-Location und den Bug-Out-Bag.
Mhm.
Natürlich können wir hier viele Sachen auch nur anreißen. Ja, es gibt garantiert noch einige andere Sachen, die man zum den Themen besprechen könnte.
Mhm.
Und vielleicht gehen wir auch nochmal in Zukunft näher auf die Dinge ein und schauen uns an, wo ist denn da noch Potenzial da vorhanden, wo wir drüber sprechen sollten.
Genau.
Und ich finde es aber trotzdem für einen Überblick, hat es mir richtig gut gefallen.
Ja.
Ja. War auch nochmal wichtig für mich hier. Ich habe nochmal viele Sachen wiederholt und mir sind noch ein paar Sachen richtig klar geworden, wie wichtig das ist.
Ja.
Und ich hoffe jetzt auch dir als Zuhörer hat es Spaß gemacht, hier zuzuhören und hoffentlich hattest du auch die ein oder andere Erkenntnis und wir konnten dir jetzt noch ein bisschen was mitgeben für deinen Bug-Out-Plan oder für deine Notfallkrisenvorsorgeliste, was da wichtig ist für dich.
Genau. Und wie gesagt, das ist alles höchst individuell und ihr dürft gerne mit uns in die Diskussion gehen, Anregungen, Kritik, auch eure Vorstellungen, was könnte passieren, sofern ihr das natürlich teilen wollt. Wie stellt ihr euch das vor? Wo seht ihr noch Nachbesserungsbedarf? Was ist für euch besonders wichtig? Es kann ja sein, dass ihr sagt, ach, der Bug-Out-Bag, das ist mir gar nicht so wichtig. Ich habe ein stets vollgetanktes und vollgepacktes Auto in meiner Garage. Das ist immer fahrbereit. Ich handhabe das so und so. Lasst es uns wissen, das interessiert uns. Und da irgendwie in den Austausch zu gehen, das wäre schön. Also wenn ihr da irgendwas habt, dann schreibt uns das ruhig. Ihr kennt die Kanäle, ihr kennt Martin bei Instagram, ihr kennt mich bei Instagram. Ansonsten schreibt es bei Survival Kompass in die Kommentare oder ja, nehmt irgendwie Kontakt zu uns auf, tauscht euch mit uns aus.
Ja, genau. Das würde mich auch freuen, wenn ihr euch mit uns austauscht, denn wir haben auch immer noch viel zu lernen und freuen uns über jede neue Info, neue Erkenntnisse. Und zum Schluss möchte ich noch kurz aufrufen, bewertet gerne auch unseren Podcast, schreibt auch einen Kommentar bei Apple Podcasts dazu oder bei den einschlägigen Portalen. Wir freuen uns da riesig von euch Rückmeldungen
zu. Absolut, ja.
In diesem Sinne, mir hat es mega gefallen, ja, Fabian. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder.
Absolut. Wir haben nämlich noch ein paar Sachen. Ursprünglich war das mal als Einteiler gedacht, dann wurde es ein Zweiteiler. Jetzt ist es mittlerweile ein Dreiteiler. Und ich glaube, wir werden noch mindestens eine Folge rund um dieses Thema Krisenvorsorge, Prepping für euch produzieren. Also seid gespannt.
Alles Gute euch. Ja, macht's gut. Ciao.